Ich darf heute den Predigttext vorlesen aus 2. Samuel 7, Vers 1 bis 17. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden. Da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Und Nathan sagte zum König: Geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan: Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David: So spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israel umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt: Warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David, sagen: So spricht der Herr der Herrscharen, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leibe kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königstums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggenommen habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Nach all diesen Worten und nach diesem ganzen Gesicht, so redete Nathan zu David.
Ja, Vater, wir danken dir jetzt für diesen Morgen. Wir danken dir für dein Wort, auf das wir jetzt hören dürfen. Bitten dich, rede du zu uns. Und wir wollen hören. Amen. Ich habe mich gefragt, wer von euch noch diesen kleinen Zettel hat. Vielleicht ist nicht unbedingt dabei, vielleicht irgendwo auf dem Zimmer. Das ist das Jahreslos, das wir ja ziehen durften. Und bei dem Jahreslos ist es ja so, dass es ganz unterschiedliche Leute gibt, wie die mit dem Jahreslos umgehen. Manche ziehen das, lesen das, legen das beiseite und haben es ein paar Minuten später schon wieder vergessen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nein, dieses Jahreslos, das soll mich über mein Jahr begleiten. Sie verstehen das vielleicht als eine Verheißung für das kommende Jahr. Also einen Zuspruch, den Gott macht. Ich weiß nicht, wie ihr da drauf seid. Ich selber muss ehrlich sagen, gehöre eher zu den Ersten. Ich lese das vielleicht nicht direkt, nur einmal, sondern die ersten paar Tage und dann ist das aber auch schon ziemlich schnell wieder weg. Aber wir wollen uns heute mit dem Thema der Verheißungen beschäftigen und uns das eben hier ganz konkret bei David anschauen, wie das bei David war und dann auch zu schauen, wie ist das denn mit uns? Was haben wir mit Verheißungen zu tun. Aber ich habe gedacht, ich beginne erstmal mit dem Wort Verheißung. Ein Wort, das die meisten, denke ich, auf jeden Fall schon gehört haben, wo man irgendwie so eine vage Vorstellung hat, aber doch irgendwie nicht so ganz genau weiß, was ist denn überhaupt eine Verheißung? Womit habe ich es denn jetzt zu tun, wenn ich mich mit dem Thema Verheißung beschäftige? Das Wort Verheißung, das ist jetzt auch noch gar nicht so alt. Das Wort Verheißung kam in der Zeit der Reformation auf, also Martin Luther, falls es bei jemand klingelt. Also zur Zeit der Reformation, da kam dieses Wort Verheißung auf, aber es hat in dieser Zeit auch schon eine sprachliche Entwicklung gemacht, denn zur Zeit der Reformation wurde dieses Wort Verheißung auch ganz stark für zwischenmenschliche Kommunikation gebraucht. Heute eigentlich gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie oft ihr schon gesagt habt, ja, ich habe von meinem Vater die Verheißung bekommen, dass XY passieren wird. Nein, das ist etwas, das kommt bei uns sprachlich nicht mehr vor. Wir verwenden heute andere Worte. Wir sagen eher, wenn es zwischenmenschlich ist, sprechen wir von einer Zusage oder von einem Versprechen. Aber im Endeffekt wird da was Ähnliches damit ausgedrückt. Denn in einer Zusage oder in einem Versprechen, da binde ich mich an das, was ich gesagt habe. Das heißt, ich mache eine Aussage, dass etwas passieren wird, und indem ich sage, das ist jetzt, ich verspreche das, sage ich zu, ich kümmere mich darum, dass das auch eintrifft, dass das auch erfüllt wird. Also wenn ich meinem Sohn Levi verspreche, dass ich mit ihm am Samstag in den Karlsruher Zoo gehe, dann sage ich ihm damit, ich verspreche das, ich kümmere mich darum, dass das auch wirklich passieren wird. Verheißung kommt dagegen aber nur noch im biblischen Sprachgebrauch vor. Also wenn wir von einer Verheißung reden, dann nur im biblischen Kontext und auch im biblischen Kontext eigentlich nur eine Richtung. Nämlich eine Verheißung kommt von Gott an die Menschen, an sein Volk oder aber auch an Einzelpersonen. Und in einer Verheißung bindet sich Gott an das, was er gesagt hat. An das, was er an diese Zusage, die er gemacht hat, an diese Verheißung, bindet sich Gott und sagt damit, ich kümmere mich darum, dass das auch passiert, dass es erfüllt wird. Und es ist bei einer Zusage schon im zwischenmenschlichen Kontext ja so, eine Zusage ist so viel wert, so verlässlich, wie die Person selber verlässlich ist. Wenn ich in einer Firma unterwegs bin, und ich mit dem Hausmeister rede und der sagt mir jetzt eine Anstellung zu, also er sagt, ich verspreche dir, dass du hier eine Anstellung bekommst, dann ist es eine Zusage, die ist ganz nett, aber ich kann auf diese Zusage gar nicht so sehr setzen. Warum? Weil der Hausmeister gar nicht befugt ist, solche Entscheidungen zu treffen. Also er kann mir eine Stelle versprechen, aber ob das dann auch tatsächlich dazu kommt, darauf kann ich mich nicht verlassen. Wenn ich aber in der Firma mit dem Chef rede und der gibt mir die Zusage, dass ich eine Anstellung bekomme, dann ist es eine ziemlich sichere Zusage, weil der Chef hat auch die Befugnis, der kann das auch direkt umsetzen, der kann mir direkt einen Arbeitsvertrag hinlegen und sagen, hier, du hast die Anstellung, und damit ist die Person verlässlich. Und dann kann ich auch auf diese Zusage setzen und sagen, ja, ich kann auf diese Zusage vertrauen. Beim Hausmeister eher nicht. Und wenn wir jetzt von einer Verheißung reden, dann haben wir Gott, der sich an diese Zusage, an diese Verheißung bindet. Das heißt, die Verheißung, diese Zusage, die Gott macht, die ist so verlässlich, wie Gott selbst verlässlich ist. Und wie Gott verlässlich ist, davon spricht die ganze Bibel. Von Seite 1 bis zur letzten Seite spricht die Bibel davon, wie verlässlich Gott ist. Und David hat das erlebt. Und wir wollen uns jetzt eben 2. Samuel 7 anschauen und uns anschauen, was hat David denn jetzt mit einer Verheißung zu tun? David hat mehrere Verheißungen bekommen, aber wir wollen uns, sag ich mal, die Davids Verheißung anschauen. Denn wenn man von der Davids Verheißung spricht, dann meint man 2. Samuel 7. Also das könnt ihr euch merken, die Davids Verheißung, 2. Samuel 7. Dann habt ihr schon ein zentrales Kapitel im Alten Testament drin. Das ist die Davids Verheißung, man spricht auch von dem Davids Bund, aber es ist das Gleiche damit gemeint. Und diese Davids Verheißung, die wollen wir uns jetzt heute Morgen einmal genauer anschauen. Wir haben nicht die Zeit, jedes Detail dieser Verheißung durchzugehen, aber ich möchte die große Linie deutlich machen, um zu sehen, okay, was hat es denn jetzt mit diesem Thema Verheißung auf sich? Es beginnt In Kapitel 7, in Vers 1 beginnt es damit, dass wir erstmal eine zeitliche Einordnung haben. Also es heißt, der König wohnt in seinem Haus und der Herr hat ihm ringsumher Ruhe verschafft vor seinen Feinden. Das ist natürlich jetzt keine Datumsangabe, wie wir das heute machen würden, aber es geht um den Kontext, in dem diese Verheißung jetzt gesprochen wird. David war König. Das ist das Erste. Also wir waren ja gestern nach dem Gottesdienst, waren wir ja noch gar nicht so weit, dass David tatsächlich König war. Wir hatten die Salbung, wir hatten dann seinen Weg, seinen Verfolgungsweg mit Saul gestern. Wir hatten die Riesenbekämpfung, aber wir hatten noch nicht, dass er König war. Und hier, er bekommt die Verheißung, als er schon König ist. Und er hatte sein Haus gebaut. In 2. Samuel 5 lesen wir davon, dass er sich seinen Palast wohl gebaut hat, in dem er dann selbst gelebt hat. Und dann heißt es, und der Herr hatte ihm Ruhe verschafft vor all seinen Feinden. Und das ist auch entscheidend, denn er hatte bevor er König wurde, hatte er keine Ruhe. Es beginnt ja schon, nachdem er gesalbt wurde, hat er ja direkt den Kampf mit Goliath gehabt und er hat dann danach die vielen Kapitel, diesen Kampf eigentlich gegen Saul, wo er immer wieder verfolgt wird, wo er immer wieder Leute hat, die es ihm nicht gönnen wollen. Und hier heißt es, und er hat Ruhe von all seinen Feinden. Das ist vorbei, diese Geschichte ist vorbei. Er ist jetzt König, er hat Ruhe und es wird auch ganz klar gesagt, von wem die Ruhe kommt, nämlich von Gott. Gott hat ihm die Ruhe verschafft, nicht David selber, nicht er hat sich alle Feinde besiegt und jetzt hat er keine Feinde mehr. Nein, Gott hat das für ihn gemacht, Gott hat für ihn gekämpft. Und jetzt war das so damals, da war der König eines Volkes verantwortlich, wenn die Gottheit etwas für das Volk getan hat, dass der König jetzt im Namen des Volkes sich bei diesem Gott bedankt hat. Das war in der Umwelt von Israel so und das war hier in der Bibel genau das gleiche Verständnis, denn sie hatten ja einen König wie die Nationen drumherum. Das heißt, die Könige haben sich in dieser Pflicht gesehen, zu sagen, okay, hier David, Gott hat uns Ruhe verschafft, unserem Volk. Jetzt bin ich als König verantwortlich, mich bei Gott dafür zu bedanken. Und so sitzt er in seinem Haus und überlegt, was könnte ich denn machen? Und er merkt, es gibt einen Riesenunterschied zwischen mir und Gott. Ich lebe jetzt in meinem Palast. Und im Kapitel vorher heißt es, da hat er die Bundeslade nach Jerusalem geholt und dann merkte, wo lebt Gott? Die Bundeslade, Gott lebt in einem Zelt. Ich in meinem großen, mächtigen Palast und Gott in so einem Zelt. Und wir merken schon, da ist natürlich ein riesen Unterschied da. Eine Festung, ein Palast, das war etwas Beständiges, etwas auch Machtvolles. Etwas, was einen Wohlstand ausgedrückt hat. Ein Zelt. Jeder, der schon mal bei einem starken Wind in einem Zelt war, der weiß, so ganz sicher ist das nicht. Das hat nichts mit Sicherheit zu tun. Das hat nichts mit Beständigkeit zu tun. Und das hat auch vor allem nichts mit Wohlstand zu tun. Ein Zelt war eher für die Ärmeren. Und David sagt, das geht ja gar nicht. Das kann doch nicht so sein. Und deshalb geht er dann zu dem Propheten Nathan und sagt, ich muss das ändern. Und er kommt auf die Idee, naja klar, wenn ich in einem Palast wohne und Gott in einem Zelt und ich will das ausgleichen, dann muss ich für Gott auch ein Haus bauen, einen Palast, einen Tempel. Das war das Vorhaben von David. Nathan gibt ihm erstmal die Zusage, sagt, ja, mach das. Er wusste, Gott ist mit David. Gott hat ihm das geschenkt. Er wusste, der König hatte diese Aufgabe, das auch dann zu machen, sich darum zu sorgen. Also was sollte denn dagegen sprechen? Dann sagt er, ja, go for it. Aber dabei bleibt es nicht. Denn in der Nacht bekommt Nathan dann eine Vision. Da spricht Gott dann zu Nathan und sagt, Nathan, du musst nochmal zu dem David gehen und du musst das korrigieren. Das war nicht meine Entscheidung. Was ist denn Gottes Entscheidung. Was sagt Gott jetzt zu David? Er beginnt damit, dass er sagt, in Vers 5, so spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich. Damit beginnt Gott seine Rede an David. Du, David, willst mir, Gott, ein Haus bauen als Wohnung für mich. Und das, was Gott hier macht, das ist eine rhetorische Frage, aber das wird erst durch das, was danach steht, deutlich. Das ist eine rhetorische Frage, wo er sagt, David, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Du willst mir ein Haus bauen. Ich habe das doch niemals verlangt. Das macht er danach deutlich. Ich habe nie in einem Haus gewohnt. Seit ich das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt habe, habe ich nie in einem Haus gewohnt. Und ich habe mich nie darüber beschwert. Auch jetzt. Du wohnst in einem Palast, ich in einem Zelt. Ich habe mich nicht darüber beschwert. Ich bin auch nie zu einem von den Anführern von Israel gegangen, also nicht zu Mose, Josua oder einem der Richter, bin ich nie gegangen und habe gesagt, hey, wieso habt ihr mir noch kein Haus gebaut? Nein, Gott sagt, ich habe das noch nie gewollt. Und das, was Gott damit macht, ist, er macht einen riesen Unterschied zu den ganzen Göttern in der Umwelt von Israel. Denn die Götter in der Umwelt von Israel, die waren ziemlich materialistisch unterwegs. Wir haben einen Text von Baal, also ein Götze, der auch im Alten Testament vorkommt, von Baal, ein Text, wo drin deutlich wird, wo er sagt, er will ein Haus, das größer ist und prächtiger als das Haus von allen anderen Göttern. So haben die Götter damals getickt. Sie wollten sich immer gegenseitig überbieten, größer sein, herrlicher, mehr haben und so weiter. Und Gott sagt, nein, ich nicht. Ich nicht. Ich begnüge mich mit einem Zelt. Ich brauche kein Haus, sagt er. Ich brauche kein Haus und vor allem, David, nicht von dir. Und das, was Gott jetzt macht, nachdem er gesagt hat, hey, du willst mir ein Haus bauen und Gott das ganz klar ablehnt, da kommt er dann zu David und sagt, David, schau doch mal, was ich alles getan habe. Nämlich für dich und für Israel. Und so lesen wir dann ab Vers 8, wo Gott mehrere Elemente aussagt, wo er sich selbst als handelndes Subjekt betont, wo er sagt, ich habe dich von der Weide genommen. Ich habe dich zum Fürsten über mein Volk Israel gemacht. Ich bin mit dir überall gewesen, wo du hingegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Ich machte dir einen großen Namen. Ich setzte für mein Volk einen Ort fest und pflanzte es ein. Ich. Und dann heißt es noch am Ende, und ich verschaffte dir Ruhe. Gott sagt, das habe ich alles getan. Er stellt sich selbst in den Fokus und sagt, ich bin derjenige, der alles gemacht hat. Und David, du kannst mir gar kein Haus bauen, denn ich bin es, der aktiv ist, der handelt. Und wir können aber verstehen, nach dem, was Gott hier auflistet, was er alles für David und für das Volk Israel gemacht hat, dass David dann diesen Wunsch verspürt, ja, ich muss mich doch irgendwie revanchieren. Gott, du hast so viel für mich getan. Das muss ich doch irgendwie wieder ausgleichen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Gedanken bei euch auch kennt, wenn ihr merkt, wow Gott, was hast du alles für mich getan? Wie kann ich dir denn etwas zurückgeben? Und genau diesen Wunsch hat David auch. Gott, du hast so viel für mich getan, jetzt muss ich doch irgendetwas tun. Und Gott sagt, ich habe so viel für dich getan und weißt du was? Ich mache noch viel mehr. Ich mache noch viel mehr. Du willst mir ein Haus bauen? Nein, 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 das will ich gar nicht. Sondern ich mache noch viel mehr für dich. Und deshalb, wenn wir das weiterlesen, dann stellt Gott sich weiterhin in den Mittelpunkt. Er betont sich immer noch mit ich. Aber die Zeitform ändert sich. Jetzt war alles Vergangenheit, das habe ich schon alles getan. Und jetzt spricht Gott von der Zukunft. Ich, und was macht er? Ich werde dir ein Haus bauen. Ich werde dir ein Haus bauen. Also Gott dreht diesen Spieß um. David, du willst mir ein Haus bauen, das lehne ich ab. Nein, ich werde dir ein Haus bauen. Natürlich ist jetzt hier nicht mehr das Haus zum Wohnen gemeint, ein Palast, das hatte David schon. Nein, hier dreht es Gott um und sagt, ich verwende dieses Haus jetzt metaphorisch. Hier spricht er von einer Familie, also Haus im biblischen Kontext kann auch die Familie bedeuten und bei einem König auch ganz stark natürlich das Königshaus, die Königsdynastie. Das heißt, dass er deutlich macht, wenn Gott sagt, ich werde dir ein Haus bauen, dann heißt es, was steht danach? Dein Nachkomme wird auf dem Thron sitzen. Dein Nachkomme wird auf dem Thron sitzen. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, also wenn du gestorben bist, dann wird dein Nachkomme, der aus deinem Leib hervorkommt, nach dir aufstehen und König sein. Und Gott sagt, ich werde das machen. Ich werde das machen. Und dieser Nachkomme sagte dann, und der wird meinem Namen ein Haus bauen. Nicht du, David. Und dann sagt Gott noch weiter in Vers 14, ich will ihm, dem Nachkommen, Vater sein und er soll mir Sohn sein. Das heißt, Gott macht deutlich, dein Nachkomme, er wird auf dem Thron sitzen und er wird eine ganz besondere Beziehung zu mir haben. Nämlich eine Vater-Sohn-Beziehung. Und dann sagt Gott, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie es bei Saul der Fall war. Bei Saul war König, Saul hat ganz viel Mist gebaut und dann hat Gott ihn verworfen und hat gesagt, der ist nicht mehr mein König. Ich suche mir einen anderen König, einen König nach meinem Herzen. Und jetzt sagt er hier, meine Gnade soll nicht von ihm, von diesem Nachkommen weichen. Und das macht er ganz, ganz bewusst hier deutlich, denn er sagt, das ist kein Freifahrtschein, dass dieser König tun und machen kann, was er will. Nein, wenn er untreu ist, also wenn er das macht, was nicht mir, Gott, entspricht, dann wird er dafür auch bestraft. Dann hat es auch seine Konsequenzen. Aber, und das ist genau der Unterschied zu Saul, wo er sagt, ja, er wird bestraft werden, aber meine Gnade wird nicht von ihm weichen. Ich werde trotzdem bei dieser Königsdynastie bleiben. Ich werde mir nicht, wenn dein Nachkomme Mist baut, ihn verwerfen und mir dann wieder jemand Neues suchen, wie es bei Saul der Fall war. Nein, das wird nicht passieren, sagt Gott. Gott dreht also hier den Spieß um. David hat das Anliegen, Gott ein Haus zu bauen und Gott sagt, lass mal lieber, stattdessen gebe ich dir jetzt eine unglaubliche Verheißung. Eine Verheißung, dass ich dir eine Königsdynastie bauen werde. Das ist die Verheißung. Und jetzt ist es so bei Verheißung, wenn wir uns mit dem Thema Verheißung beschäftigen, dann müssen wir verstehen, dass eine Verheißung erfüllt sich ganz, ganz oft nicht auf einmal. Wenn wir eine Verheißung in der Bibel haben, dann haben wir ganz oft mehrere Etappen, in denen sich eine Verheißung erfüllt. Und das eben auch hier bei David. Die erste Etappe, in der wir diese Erfüllung der Verheißung sehen können, ist bei David selber. David ist der Begründer der ersten Königsdynastie Israels. Also eine Königsdynastie ist erst, wenn mindestens zwei Leute aus einer Familie auf dem Thron sitzen. Bei Saul war das nicht der Fall. Bei David schon. Nach ihm, er darf es noch erleben, kurz bevor er stirbt, sitzt sein Sohn Salomo auf dem Thron. Das war hier ja noch gar nicht so konkret genannt. Also eine Verheißung ist ja meistens sehr allgemein gehalten und deswegen gibt es eben diese verschiedenen Etappen, in der sich eine Verheißung erfüllt, wo wir dann erst im Nachhinein sehen, so hat sich da die Verheißung erfüllt, weil sie sehr allgemein gehalten ist. Und hier heißt es nur, dein Nachkomme wird auf dem Thron sitzen. Wer das ist, das weiß David noch nicht. Aber es wird so kommen. Und im Nachhinein sehen wir, das war Salomo. Salomo sitzt auf dem Thron. Und die Verheißung erfüllt sich auch bei David, indem wir sehen, dass Gott sagt, meine Gnade wird nicht, auch nicht von dir weichen. Denn David, das haben wir schon die Tage immer wieder gesehen, David hat genauso viel Müll gemacht wie Saul. Das heißt, er hätte es genauso verdient, dass Gott gesagt hätte, David, nee. Und Gott sagt, nein, ich bleibe meiner Verheißung treu. Meine Gnade wird nicht von dir weichen. Egal, auch wenn das mit Bathseba passiert ist. David wird bestraft, das auf jeden Fall. Er bekommt die Konsequenzen zu spüren, aber Gott sagt, ich bleibe trotzdem bei dir. Und das sehen wir an verschiedenen Etappen im Leben von David selbst. Das ist die erste Etappe der Erfüllung dieser Verheißung. Bei David selbst im nächsten Kontext, David darf das noch erleben. Aber das ist ja noch nicht alles. Die zweite Etappe erfüllt sich dann in dieser Königsdynastie. Also der erste, Salomo, sitzt auf dem Thron. Wir lesen von Salomo eigentlich, dass er ein König des Friedens in Israel war. Also zur Zeit von Salomo gab es eigentlich keine Kämpfe mit irgendwelchen Völkern drumherum. Salomo hat für Friede gesorgt, aber dabei ist nicht geblieben. Es kam dazu, dass Salomo Gott untreu geworden ist. Er ist den anderen Götzen nachgelaufen, ganz viel Müll gemacht und er bekommt die Konsequenz zu spüren. Gott sagt zu ihm, nach dir wird das Reich geteilt. Und nachdem Salomo stirbt, 931, wer sich an Biblionär erinnert, da war die Frage, 931 wird das Reich geteilt. Nordreich, Südreich, aber Gott sagt, meine Gnade wird nicht von ihm weichen. Die Königsdynastie, die zieht sich durch. Von David bis zum letzten König, bevor das Volk Israel dann in die babylonische Gefangenschaft geführt wird, alles Nachkommen von David, bis zum letzten König Zedekia. Und Gott sagt, dadurch erfülle ich meine Verheißung an David. Dein Nachkomme wird auf deinem Thron sitzen. Angefangen mit Salomo bis Zedekia. Und jetzt lesen wir diese Verheißung und lesen da, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Das ist etwas, das wird bei keinem König aufgegriffen. Bei David nicht, bei Salomo nicht und bei allen anderen auch nicht. Und wir merken, was ist mit dieser Verheißung? Hat Gott das nicht erfüllt? Doch Gott hat es erfüllt. Nachdem David diese Verheißung bekommen hat, dann ab Vers 18, da lesen wir, wie David dann auf die Verheißung reagiert. Und in Vers 19 sagt David dann selbst, und du hast sogar über das Haus deines Knechts auf eine ferne Zukunft hin geredet. Das heißt, David bekommt diese Verheißung. Er kann das ganze Ausmaß dieser Verheißung noch gar nicht sehen, aber er weiß, da steckt mehr drin als das, was zu seiner Lebzeit oder auch kurz danach passieren wird. Nein, das geht weit darüber hinaus. Und dieses Vater-Sohn-Verhältnis, das wird auf keinen amtierenden König in Israel angewendet. Aber diese Vorstellung wird aufgegriffen. Wenn wir in den Propheten lesen, dann lesen wir von einem kommenden David. Wir lesen von einem Spross Davids, einem Spross Isais, also dem Vater von David. Wir lesen, okay, da kommt jemand, der von David abstammt. Und der, wie wird er beschrieben in den Propheten? Er wird der Hirte des Volkes sein. Er wird König sein. Er wird für Recht und Gerechtigkeit sorgen und so weiter. Und wir merken hier bei der Verheißung von David, da haben wir einen sogenannten Verheißungsüberschuss. Also Dinge, die sich noch nicht direkt unmittelbar erfüllt hatten. Wir haben einen Verheißungsüberschuss, Dinge, die noch ausstehen. Und dann lesen wir im Neuen Testament, Matthäus 1, Vers 1, dies ist der Ursprung Jesu Christi, des Sohnes Davids. Und die Engel stehen bei den Hirten auf dem Feld und sagen, euch ist heute der Retter geboren in der Stadt Davids. Und wir merken, wie im Neuen Testament dann genau diese Anknüpfung an die Davids-Verheißung hier gemacht wird. Kommt ein kommender David und der erfüllt sich im Neuen Testament. Und das ist die dritte Etappe dieser Verheißungserfüllung. Und dann im Hebräerbrief lesen wir immer wieder, wie genau dieses Vater-Sohn-Verhältnis, von dem hier die Rede ist, auf Jesus angewendet wird. Da steht immer wieder drin, ja, und da wird ganz oft aus Psalm 2 zitiert, wo genau dieses Phänomen beschrieben wird, wo Gott sagt, ich habe dich heute gezeugt, du bist mein Sohn. Und genau das, was wir hier in 2. Samuel 7 auch haben, das wird dann endlich hier bei Jesus angewendet. Was für eine geniale Verheißung, die David hier bekommt. Er sieht ja gar nicht das ganze Ausmaß. Er hört die Verheißung, wow, Gott, du baust mir eine Königsdynastie. Mein Königtum wird nach mir Bestand haben. Das heißt, du stehst wirklich auf meiner Seite und auf der Seite meiner Nachkommen. Wow, aber er sieht noch gar nicht dieses ganze Ausmaß, dass es heißt, das hat ja mit dem Messias zu tun. Er weiß, okay, da kommt irgendwas noch weiter in der Zukunft, Aber dass da dann der Messias kommt, das sieht er in diesem Moment noch nicht. Und dann lesen wir jetzt die Verheißung vom Neuen Testament her. Wir lesen, dass es heißt, dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Also hier ist die Ewigkeit im Blick. Und wir merken, auch hier vom Neuen Testament her, da ist ja ein Verheißungsüberschuss. Noch immer noch nicht alles erfüllt, was hier drin steht. Wenn wir in die Propheten reinschauen, was über diesen kommenden David, über Jesus gesagt wird, dass es heißt in Jesaja 9, er ist der Friedefürst. Er wird für Recht und Gerechtigkeit in Ewigkeit sorgen. Alles Dinge, die diesem kommenden David, der sich in Jesus erfüllt hat, gesagt werden. Und jeder, der in unserer Welt lebt und nicht ganz weltfremd lebt, weiß, also das ist ja mal noch gar nicht Realität. Recht und Gerechtigkeit, allumfassend. Friede, allumfassend. Nein, haben wir nicht. Und wir merken, wir haben immer noch einen Verheißungsüberschuss. Das heißt, diese Davids-Verheißung, die geht in die Zeit von David, in die Davids-Dynastie bis zur babylonischen Gefangenschaft. Die geht in die Zeit Jesu und auch noch in unsere Zukunft. Vor 3000 Jahren hat Gott David diese Verheißung gegeben und hat gesagt, ich gebe dir einen Blick in das, was auch noch in unserer Zukunft sein wird. Wow. Wow. Ich glaube, da können wir nur darüber staunen, was Gott hier für eine Verheißung bekommt. Und genau das ist auch die Reaktion von David. Auch wenn er dieses ganze Ausmaß nicht sehen kann, seine Reaktion, dann in Vers 18 heißt es, und da ging der König David hinein und setzte sich vor den Herrn. Das ist seine Reaktion auf die Verheißung. Er ist überwältigt. Wow, Gott, du hast so viel schon für mich getan. Du hast mich von den Schafen weggeholt. Du hast mich zum Fürsten über Israel gesetzt. Du hast mir Ruhe verschafft. Du hast dem Volk Israel Ruhe verschafft. Wow, was du alles getan hast. Und wow, Gott, was du noch alles tun wirst. Wow. Und das Einzige, was er tun kann, ist, er geht hin und setzt sich vor den Herrn. Und dann lesen wir im restlichen Kapitel 7 sein Dankgebet über diese Verheißung. Das ist die Davids-Verheißung. Und jetzt sitzt du vielleicht hier drin und denkst dir, und ist ja schön und gut, so eine Perspektive zu bekommen, die David schon vor 3000 Jahren bekommen hat. Ist ja schön, dass es auch noch für unsere Zukunft relevant ist. Aber dieses Thema Verheißungen, was hat es denn jetzt eigentlich mit meinem kleinen alltäglichen Glaubensleben zu tun? Verheißungen empfangen, so steht es ja in dem Plan drin, Verheißungen empfangen. Was hat das mit meinem kleinen Glaubensleben zu tun? Ich habe mir da irgendwie was anderes vorgestellt. Und genau das wollen wir uns jetzt noch anschauen. Was haben denn Verheißungen mit unserem Alltag zu tun? Jetzt ausgehend von dieser Davids-Verheißung, wo es ja das ist ja nicht eine Verheißung, die alltäglich passiert ist, wo Gott täglich da hingekommen ist und gesagt, ich suche mir jetzt jemanden aus und dem gebe ich jetzt so eine krasse Verheißung. Was haben Verheißungen mit unserem kleinen Alltag zu tun? Wenn wir uns mit dem Thema Verheißungen auch für unseren Alltag beschäftigen, dann ist es wichtig, dass wir zum einen einen Unterschied wahrnehmen zwischen spezifischen Verheißungen und allgemeingültigen Verheißungen. Spezifische Verheißungen, das sind Verheißungen, die ganz konkret an ganz konkrete Personen gerichtet sind. Ein Beispiel möchte ich an der Stelle nennen. 1. Mose, Kapitel 18, da bekommt Abraham eine Verheißung. Und da heißt es, zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr. Um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Das ist eine Verheißung, die Abraham bekommt. Das ist eine sehr spezifische Verheißung. Eine Verheißung, die wir jetzt nicht einfach so eins zu eins in unser Leben übertragen können. Kann in ganz seltenen Ausnahmefällen auch mal passieren, aber es ist nicht die Regel. Das ist eine sehr spezifische Verheißung an Abraham und die können wir nicht so einfach an uns in unseren Alltag übernehmen. Aber es gibt auch allgemeingültige Verheißungen. Das heißt, das Erste, wenn wir uns mit dem Thema Verheißung beschäftigen, ist, dass wir müssen gucken, an wen ist diese Verheißung jetzt überhaupt gerichtet? Ist das jetzt wirklich eine spezifische, an eine konkrete Person, oder ist es vielleicht eine Verheißung, die eher allgemeingültig ist? Und ich habe mir gedacht, für die allgemeingültigen Verheißungen, da möchte ich ein paar Beispiele nennen, einfach um ein bisschen Gespür dafür zu bekommen. Das sind natürlich nur ganz wenige Beispiele, und ich mache euch Mut, einfach da mit diesem Blick mal eure Bibel zu lesen. Was sind denn die Verheißungen Gottes? Nehmt euch einen Stift, streicht die mit einer Farbe an, und ihr werdet merken, wow, da stecken richtig, richtig viele Verheißungen Gottes in dieser Bibel drin. Und ich möchte ein paar Beispiele rausgreifen, die das deutlich machen. Ein sehr bekannter Text, Psalm 23. Psalm 23 ist voll von Verheißungen. Aber eine Verheißung, die ich hier rausgreifen will, da heißt es in Vers 4, denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Psalm 23, ein Gebet von David. Aber wenn wir dieses Gebet lesen, dann merken wir, das ist nicht nur ein Gebet, wo David sagt, hey, das gilt nur mir. Das habe ich persönlich erfahren und das gilt nur mir. Das kann kein anderer von sich sagen. Nein, das ist eine Verheißung, die gilt für alle Gläubigen. Alle, die mit dem Gott Israels von Herzen unterwegs sind. Alle, die mit Jesus von Herzen unterwegs sind, für die gilt diese Verheißung. Und da haben wir in Psalm 23 noch ganz, ganz viele weitere. Aber worauf ich noch eingehen möchte, wann gilt diese Verheißung denn? Denn du bist bei mir. Das ist ja auch in einem Kontext reingeschrieben. Was steht denn davor? Und ob ich wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Also dann, wenn es in unserem Leben beschissen zugeht, wenn wir denken, wir sehen gar keinen Ausweg aus unserer Lage, aus unserer Situation, wo wir denken, boah, es könnte doch endlich mal wieder was Gutes in meinem Leben passieren, dann dürfen wir uns diese Verheißung vor Augen malen, denn du bist bei mir. Dann, wenn es mir dreckig geht, wenn ich keinen Ausweg sehe, sagt Gott, ich bin bei dir. Und Jesus greift das ja auf. Ganz am Ende, bevor er in den Himmel auffährt, sagt er zu seinen Jüngern, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist auch nicht nur für diese 12 Jünger, die da vor ihm stehen. Nein, alle Tage bis an der Weltende. Also bis es mit dieser Erde aus ist. Bis Gott neuer Himmel, neue Erde erschafft, sagt er, ich werde bei euch sein. Gilt für alle Jesus-Nachfolger. Ich bin bei euch alle Tage. Ein weiteres Beispiel, das ich rausgreifen will, Psalm 103, in Vers 2 lesen wir, der da vergibt alle deine Sünde. Der da vergibt alle deine Sünde. Auch das ist eine Verheißung, die nicht nur David gilt. Eine Verheißung, die jedem Gläubigen an den Gott Israels, jedem Gläubigen an Jesus Christus gilt. Der vergibt alle deine Sünde. Und Johannes greift es auf im ersten Johannesbrief. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Eine Verheißung, die gilt. Allgemein, nicht nur ganz konkreten einzelnen Personen, nein, die können wir für uns in unser Leben übernehmen, übertragen und merken, wow, das gilt auch für mich, ganz persönlich. Und wir haben von solchen Verheißungen ganz, ganz viele im Alten Testament. Nicht nur in den Psalmen, auch darüber hinaus. In allen Texten finden wir solche Verheißungen. Und ich mache euch echt Mut. Nehmt euch mal einen Stift beim Bibellesen und markiert diese Verheißungen, die Gott macht. Schaut nach, an wen ist die Verheißung gerichtet? Ist es eine spezifische oder ist es eine allgemeine Verheißung? Kann ich die so für mein Leben übertragen oder nicht? Aber, und wenn wir dann so eine Verheißung lesen, dann müssen wir auch verstehen, worum es in dieser Verheißung geht. Und da habe ich ein Beispiel dann aus dem Neuen Testament mitgebracht. Matthäus 7, da heißt es in Vers 7, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. klopft an und es wird euch geöffnet werden. Auch eine Verheißung, die nicht an ganz konkrete Einzelpersonen gerichtet ist, sondern eine Verheißung, die allgemeingültig ist, die wir auch für uns übernehmen dürfen. Aber wir müssen verstehen, worum es in dieser Verheißung geht. Es heißt, Jesus sagt hier nicht, sobald du das Zauberwort bitte sagst, kriegst du alles, was du willst. Jesus sagt, ihr sollt mit euren Bitten zu Gott kommen. Das ist die Anlaufstelle für eure Bitten. Und wenn ihr Gott bittet, dann wird euch gegeben werden. Aber nicht das, was ihr wollt, sondern das, was ihr braucht. Denn das, was wir wollen und das, was wir brauchen, das kann manchmal ganz weit auseinandergehen. Und wenn wir das dann richtig verstehen und sagen, ja, so gilt diese Verheißung auch für mein Leben. Ich gehe mit meinen Bitten, mit meinen Sehnsüchten, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Verlangen, gehe ich zu Gott und kümmere mich nicht selber darum, dass ich kriege, was ich will, sondern ich gehe damit zu Gott, dann sagt Gott, und ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum, dass du das bekommst, was du brauchst. Eine Verheißung, die wir übernehmen dürfen. Und noch eine Verheißung, die ich aufgreifen will, ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 21, Vers 4, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Eine Verheißung, die wir richtig verstehen müssen. Wenn wir jetzt dahin gehen und sagen, ja, das gilt jetzt für mich heute, dann merken wir ganz schnell, irgendwas stimmt da nicht. Dann könnten wir sagen, ja, Gott hält sich nicht an seine Verheißung, das wäre die erste Möglichkeit. Oder die zweite Möglichkeit, ich habe die Verheißung falsch verstanden. Denn wenn wir das richtig verstehen, dann merken wir, boah, das ist ja eine Verheißung, die gilt, wann? Die gilt, wenn neuer Himmel und neue Erde geschaffen wurden. Und dann merken wir auch, ja, Gott gibt diese Verheißung, aber trotzdem in unsere Zeit, in unsere Welt, wo das noch Realität ist, wo es Tod gibt, wo es Leid gibt, wo es Schmerz gibt, wo es Ungerechtigkeit gibt, wo es Tränen gibt. Dass in diese Welt gibt Gott diese Verheißung rein und wir merken, wir dürfen, wenn wir das erleben, dürfen wir diese Verheißung für uns in Anspruch nehmen, denn sie soll uns Hoffnung geben. Hoffnung geben, dass das nicht für immer sein wird. Dass wir nicht für immer genau das erleben müssen, sondern dass wir diese Perspektive haben, ja, es wird eine Zeit geben, dass das alles anders. Dass alles, was verletzt, was wehtut, was schmerzt, was mich zu Tränen rührt, treibt, das ist alles vorbei. Kein Tod, keine Ungerechtigkeit mehr. Nein, diese Welt, die kommt noch. Aber es darf uns jetzt, wenn wir das erleben, darf es uns Hoffnung geben. Verheißungen empfangen. Wir müssen zum allerersten verstehen, wir haben eine Quelle der Verheißungen. Da drin. Das ist unsere Quelle der Verheißung. Wenn wir Verheißungen Gottes bekommen wollen, Zusagen Gottes, Dinge, die Gott uns, auch unserem Leben heute zusagt, verspricht, dann müssen wir hier reinschauen. Dann müssen wir da drin lesen. Und dann müssen wir gucken, okay, wie sind die Verheißungen zu verstehen? Sind das spezifische Verheißungen an Einzelpersonen gerichtet, bei denen es eher schwerer ist, das jetzt eins zu eins für mich zu übertragen? Oder sind das allgemeingültige Verheißungen, wo ich sagen kann, ja, das kann ich für mein Leben übernehmen? Und dann müssen wir gucken, dass wir es auch richtig verstehen, diese Verheißungen. Wie ist die Verheißung gemeint? Ist das gemeint für jetzt, in diesem Augenblick? Zum Beispiel bei dieser Sündenvergebung, wenn ich merke, wow, ich bin wieder total abgeschmiert, wo Gott dann zusagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden. Dann gehen wir zu Gott, bekennen unsere Sünde und Gott vergibt. Oder ist es wie hier in Offenbarung 21, wir merken, okay, das steht noch aus, das kommt noch, aber ich darf das schon jetzt als eine Hoffnungsperspektive für mich annehmen. Wir müssen verstehen, wie die Verheißung gemeint ist. Und dann kommen wir nochmal zu David. Wenn es darum geht, Verheißungen zu empfangen, dann brauchen wir auch die richtige Perspektive. David bekommt diese geniale Verheißung. Und dann hat es einen Schlag getan und eine Stunde später war alles erfüllt. Nee. Wir haben gesehen, das war ein ganz langer Prozess, bis sich das erfüllt hat. David war König, aber es hat noch Jahre gedauert, bis Salomo überhaupt erstmal auf der Matte stand. Es ging noch Jahre ins Land, bis dann sein Sohn auf dem Thron saß. Das heißt, sich dadurch die Verheißung erfüllt hat. Es gingen noch Jahrzehnte ins Land, bis dann der Tempel stand, den David gebaut hat, als Haus für Gott. Es gingen Jahrhunderte ins Land, bis der Engel bei den Hirten auf dem Feld steht und sagt, euch ist heute der Retter geboren in der Stadt Davids. Es gehen von David aus noch Jahrtausende ins Land bis zu uns heute und wir stehen immer noch davor und warten, bis sich das letztgültig alles erfüllt. Das heißt, die Perspektive, die David haben musste und die wir für uns auch immer wieder ganz bewusst werden müssen, ist, wenn wir eine Verheißung von Gott bekommen, dann heißt das erstmal warten. Dann heißt das nicht, oh wow, Gott, du gibst mir eine geniale Verheißung, das passiert jetzt von heute auf im nächsten Moment, zack, und erfüllt. Nein, ich muss, unter Umständen muss ich warten. Und dieses Warten, das kann sein, dass es ein kurzer Zeitraum ist, das kann aber auch sein, das dauert Wochen oder Monate oder Jahre. Wir müssen bereit sein zu warten und das müssen wir immer wieder ganz neu lernen. Ich glaube, mir kam das heute Morgen, als ich Levi in die Kinderbetreuung gebracht habe, es war noch 10 Minuten, bis dieses Kinderprogramm losging. Da wollte er schon ins Kinderprogramm. Er sagt, Levi, wir müssen erst hier Mima anziehen und bis wir damit fertig sind, dann können wir dich runterbringen. Und dann wird es wahrscheinlich auch schon losgehen. Und Levi, nein, jetzt schon. Er macht die Tür auf und springt raus. Er ist ungeduldig, natürlich. Und wir sind ganz oft genauso ungeduldig, was die Verheißungen Gottes angeht. Dass wir sagen, Gott, du gibst mir doch diese Verheißung, jetzt erfüllst doch, jetzt. Und Gott sagt, hey, warte. Warte. Es braucht manchmal einfach etwas Zeit. Das Volk Israel hat gewartet. Sie haben ja diese Verheißung von David schon ganz schnell verstanden. Wow, das ist ein kommender David, der wird einen riesen Unterschied machen. Aber sie mussten warten. Und viele von ihnen warten auch heute noch, weil sie noch nicht erkannt haben, dass Jesus Christus der Messias ist, auf den sie eigentlich warten. Und auch wir warten seit 2000 Jahren, bis Jesus endlich wiederkommt. Wir müssen warten. Ich möchte noch eine Verheißung aufgreifen aus dem Neuen Testament. Im Römerbrief auch eine sehr bekannte Verheißung, Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten oder zum Besten wirken. Das heißt nicht, dass alles glatt läuft, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Das haben wir gestern im Gottesdienst vom Andreas Schäfer gehört. Das heißt nicht, dass immer alles glatt läuft. Nein, das heißt, dass wir eben auch durch die Täler hindurch müssen. Durch die Erziehungsmaßnahmen Gottes durch müssen. Aber es heißt, alles wird zum Besten dienen. Die Verheißung heißt, dass Gott auch den Schrott unseres Lebens, den Müll, den wir ganz oft machen, dass Gott auch diesen Müll gebrauchen will zum Guten. Und das passiert nicht in den nächsten 5 Minuten. Wenn ich jetzt gerade wieder total auf dem falschen Weg war, dann passiert es nicht in den nächsten 5 Minuten, dass ich merke, wow, das ist jetzt doch zum Guten geworden. Nein, das dauert Jahre teilweise. Das dauert. Wir müssen bereit sein zum Warten. Und von David können wir sagen, warten lohnt sich. David hat ja schon, wenn wir sagen, die erste Verheißung, die David eigentlich bekommen hatte, das war ja, als er zum König gesalbt wurde von Samuel. Der war nicht 5 Minuten später König über Israel. Da gingen Jahre ins Land, bis er dann auf dem Thron gesessen ist. Aber David war bereit zu warten. Er hatte Gelegenheit, das ganze Ding zu beschleunigen. Wer das nochmal nachlesen will, lest die Davids Geschichte einmal komplett durch. David hatte Gelegenheiten, diesen ganzen Prozess zu beschleunigen, aber gesagt, nein, ich warte darauf, bis Gott seine Verheißung erfüllt. Warten lohnt sich. Denn, und damit sind wir am Anfang, eine Verheißung, eine Zusage ist so verlässlich wie derjenige, der diese Verheißung, diese Zusage gibt. Und bei einer Verheißung ist es Gott. Gott gibt diese Verheißung. Und die Verheißung, die Gott gibt, die ist so zuverlässig wie Gott selbst. Und wir lesen in der Bibel ganz oft, wie Gott sich an sein Wort hält, an seine Verheißungen, an seine Worte, die er sich bindet, das auch erfüllt. Wie Gott sagt, ich bin treu. Ich halte mich daran. Ich kümmere mich darum. Und weil Gott zuverlässig ist, wissen wir auch, dass seine Zusagen, seine Verheißungen auch für unser Leben zuverlässig sind. Dass wir darauf setzen können. Das ist nicht der Hausmeister, der gar keine Befugnis hat, mir die Stelle zu geben. Nein, das ist der Chef. Er kümmert sich darum, dass seine Verheißungen wahr werden. Also Verheißungen empfangen heißt, erstmal, ich muss sie erstmal lesen. Ich muss sie erstmal kennen. Ich muss verstehen, an wen sie gerichtet sind. Ich muss verstehen, wie die Verheißung verstanden werden will. Und ich muss bereit sein, zu warten. Aber es ist kein Warten, wo ich nicht weiß, was kommen wird, sondern es ist ein Warten, wo ich weiß, ja, es wird sich erfüllen. Es lohnt sich, zu warten. Ich möchte mit uns beten. Vater, wir danken dir für die Verheißung, die du David gegeben hast. Diese unglaublich große Verheißung, die bei David schon angefangen hat, sich zu erfüllen, aber deren letzte Erfüllung einfach auch noch in unserer Zukunft aussteht. Wir warten darauf, Jesus, dass du wiederkommst und dass du endlich all das erfüllst, was du verheißen hast. Und Vater, wir danken dir, dass du uns auch Verheißungen für unser kleines alltägliches Leben gibst. Dass da nicht immer solche Riesenverheißungen wie bei David stehen, sondern dass es auch kleine Dinge sind, die du uns zusagst, die du uns versprichst, woran wir uns klammern und halten können. Und wir bitten dich, dass wir das immer mehr wahrnehmen in deinem Wort. Wenn wir dein Wort lesen, dass wir sehen, wie viele Verheißungen auch für unser Leben da drin stecken. Hilf uns, diese Verheißungen richtig einzuordnen, welche wir für unser Leben tatsächlich auch anwenden und übertragen können. Hilf uns zu verstehen, wie diese Verheißungen gemeint sind, dass wir auch richtig damit umgehen, dass wir nicht irgendwelche falschen Dinge hoffen und setzen und denken, das steht in deinem Wort, aber das dann gar nicht drinsteht, sondern dass wir es einfach verstehen, was du meinst. Und Herr, hilf uns, dass wir warten können. Hilf uns, dass wir auf deine Verheißungen vertrauen können, dass das kommen wird. Dass du dich darum kümmerst, denn im Endeffekt ist es eine Vertrauensfrage an dich. Wie stark ist unser Vertrauen zu dir, dass wir darauf vertrauen können, dass du zuverlässig bist, dass du die Worte, an die du dich bindest, auch wirklich erfüllst. Herr, wir bitten dich jetzt für die kleinen Gruppen. Segne du den Austausch, wenn wir uns über deine Verheißungen unterhalten, und sei du mitten in jeder kleinen Gruppe. Amen.